Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Lab. Die Alex und der Tom haben heute zu Gast die Tina.
Hallo Tina.
Hallo Tom. Hallo Alex.
Wir haben heute das Thema Magie im Allgemeinen. Wir wollen uns an dieses riesige, schwere, von vielen nicht gemochte, aber doch heiß geliebte Thema heranwagen. Ja, und bevor wir mit der ersten Frage anfangen, sag mal, Tina, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Bums eigentlich gekommen?
Tatsächlich durch reinen Zufall. Ich habe damals ich war damals in einer Eskrima-Gruppe und einer davon war da auch ein begeisterter Pen-and-Paper-Spieler und Fantasy-Fan und der hat dann zufälligerweise die Einladung für einen Einsteiger-Tageslab bekommen und hat dann gefragt, ob ich mitkommen möchte. Das habe ich getan und so bin ich dazugekommen.
Okay, gut. Auch das ist das Einsteigerlab ist eine echt seltene Antwort, glaube ich, aber schön. Wozu, sagt ihr, ist Magie im Lab? Für was? Warum brauchen wir denn Magie im Fantasy Lab?
Also im Fantasy Lab würde ich es einfach erwarten, also standardmäßig, da wir ja auch durchaus andere Völker spielen, also Elfen, Zwerge, Liste beliebig erweitern. Ich klammer jetzt erstmal alles andere aus. Und von daher gehört zumindest für mich also Magie dann auch einfach dazu. Also wir wollen ja was erleben, was uns was jetzt so mit der realen Welt nichts zu tun hat, also dass wir uns da ein bisschen rausnehmen können und mal ein bisschen was anderes erleben. Und von daher, finde ich, gehört es einfach dazu.
Was macht für dich speziell die Faszination aus am Magiespiel?
Das Komplettpaket eigentlich. Das ist jetzt tatsächlich etwas schwierig zu beantworten. Also mir macht's einfach großen Spaß. Also ich kreiere dann auch meine eigenen Zaubersprüche. Dann überlege ich mir halt, wie kann ich ein Ritual gut darstellen? Also wenn ich denn mal eins halten muss, also dass es halt auch für alle Zuschauer schön ist, dass halt auch jeder was davon hat. Also dass ich dann halt eine möglichst gute Show biete und das Ganze halt auch glaubwürdig und plausibel wirkt. Habe ich einfach Freude dran.
Verstehe. Magst du uns was zu deinem Charakter erzählen, der Magie wirkt oder die Magie wirkt?
Es ist eine etwas, ich sage mal vorsichtig, versnobte Akademiemagierin mit Studium und Abschluss, die einen Lehrstuhl an einer magischen Universität hat, die so eine Mischung ist aus dem, was man jetzt so in DSA findet. Also wenn wir uns da an die weißmagischen Institutionen halten und das Ganze dann so ein bisschen verwischt mit so einem Hauch von der unsichtbaren Universität von Terry Pratchett, damit es nicht zu ernst wird.
Meinst du, kommen so Terry Pratchett-Elemente drin vor oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also so bestimmte Verhaltensmuster, die halt die dortigen Magier an den Tag legen. Also wie zum Beispiel, dass es halt möglichst 5 Mahlzeiten am Tag geben sollte, weil es ansonsten einfach ein katastrophaler Tag ist. Und insbesondere mein Charakter hat dann auch noch eine besondere Affinität zu Käsebuffets.
Mega. Das finde ich gut. Irgendwelche Perks. Ich muss das jetzt essen. Ach, das macht es doch wirklich echt entspannt.
Was für Klassen, Arten von Charakteren gibt es, die Magie wirken? Wo sagt ihr, die gibt es so grundsätzlich, also weg vom Regelwerk, sondern so generell in der Darstellung?
Ach, du meinst so generell Klassen, die Magie wirken, außer der humanoide Magier mit dem Spitzhut?
Ja.
Fallen mir ein, ich kenne druidische Magie, schamanistische Magie, Hexenmagie, Klerikermagie, Schrägstriche, das, keine Ahnung, helft mir aus. Ich bin ja nicht, wir haben noch Tina.
Die ist die Expertin.
Was fragst du? Ja, was heißt Expertin? Ja gut, ich beschäftige Expertin denn? Möchte ich mich jetzt nicht unbedingt schimpfen, aber ich beschäftige mich halt schon eine Zeit lang mit dem Thema. Geoden würden dann noch mit reinpassen. Die würde man jetzt dann in erster Linie unter Zwergen vermuten und halt dann noch so die klassische Elfenlied, Zaubergesang, im Elfenmagie. Mhm.
Was glaubst du denn, in was sich solche Magieklassen im Wesentlichen unterscheiden?
Im Wesentlichen schon mal in der, also so grundsätzlich in der Herangehensweise, also wie dann die einzelnen Klassen Magie sehen. Mhm. Und dann natürlich ganz klar halt auch im Auftreten und dann die Art und Weise, wie es dann dargestellt wird.
Mhm. Wir hatten ja schon mal, also als bevor wir die Aufnahme gemacht haben, im Vorfeld gesagt, das sind alles sehr spezielle Sachen, die Leute, die jetzt drauf warten, sagen, ja, erzählt ihr uns zu jedem Einzelnen was? Nee, das wird heute nicht passieren. Wir heben uns davon noch ein Stück weit auf für bestimmte Nachfolgen, Folgesendungen zum Thema Magie. Wir wollten es ja heute ein bisschen allgemeiner halten. Aber damit ihr schon mal gehört habt, zu sagen, ja, es gibt noch andere Klassen als den alten weißen Magier mit Bart, meistens ne Humanoid, der jetzt irgendwie Magie ausübt. Deshalb haben wir jetzt noch mal kurz die Aufzählung gemacht. Aber wir werden es versuchen, erstmal heute ein bisschen oberflächlicher zu halten, womit ich auch gleich zum nächsten Thema komme. Die Anwendung von Magie. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie funktioniert das, Tina?
Ja gut, letztendlich passiert es dadurch, dass ich einen bestimmten Effekt erreichen möchte. Dann sagt man dazu einen bestimmten Zauberspruch, eine Formel. Gestikuliert beispielsweise dann noch angemessen dazu und erwartet dann oder möchte dann, dass das Gegenüber in irgendeiner Art und Weise darauf reagiert, also möglichst in der passenden Art und Weise.
Mhm. Ich muss an mein letztes Wochenende denken, da waren wir auf dem Con und ich habe dann halt ganz eigennützlich gefragt, einen Magier, was machst du denn da? Erklär mal das für Dumme. Und er erzählte mir also munter was von irgendeiner Astralebene, die man so nicht sehen kann und da gehen die Netze durch und keine Ahnung, was für ihn leuchtete das. Gibt es, was auch immer, vielleicht hat er irgendwas eingeschmissen. Ich wusste es nicht so, ich dachte, ist ja interessant. Welche Ansätze gibt es dort in der Theorie, wie Magie grundsätzlich funktioniert?
Also ich denke, mit die gängigste dürfte eben die mit den Netzen sein, die du schon angesprochen hast. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, dann stand die, glaube ich, damals auch in dem uralt Dragonses Regelwerk aus den 90er Jahren. Da wurden die auch schon propagiert. Mhm. Das kann man, also es wird dann in der Regel eben beschrieben wie eine Art leuchtendes, die gesamte Welt umspannendes Energienetz, also mit verschiedenen Knotenpunkten und Wirbeln, also wo sich die einzelnen Linien dann kreuzen. Mhm. Und dass man sich dann eben quasi aus diesen Kraftlinien letztendlich bedienen kann. Es gibt aber auch einfach noch den Ansatz, dass die Astralenergie also so grundsätzlich eben außenrum ist, also quasi so wie Luft, wenn man sich vorstellen möchte, also nur unsichtbar.
Ja.
Ja, und jetzt wir zum Beispiel, also das Magiespiel, das also jetzt innerhalb meiner Gruppe betrieben wird, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also wir halten uns da so ein bisschen an die, ja, ich sage jetzt mal so an die Quantenphysik beziehungsweise so Elementarteilchenphysik, aber das führt jetzt zu weit. Ich führe das jetzt hier nicht aus.
Also das heißt, dass du mit dein reiner Wille Teilchen in Bewegung setzt, die dann irgendeinen Effekt haben.
Ja, genau.
Weil das in so die Richtung
könnte man
wahrscheinlich Quantenphysik für ganz grob erklären. Ja.
Also man könnte es im Wesentlichen auf das runterbrechen, ja, so ganz grob.
Mhm. Also gibt es sozusagen die Theorie, es ist mit uns und um uns und jeder hat vielleicht einen Teil davon auch in sich oder es gibt halt dieses, es ist eine ganz andere Ebene und ich muss diese betreten und muss aus dieser Ebene Kraft ziehen.
Mhm. Ja, sowohl als auch. Mhm. Also ich glaube, da gibt's wahrscheinlich so viele Meinungen, wie es Magierspieler gibt, aber ja, so im Großen und Ganzen trifft man sich dann schon irgendwo wieder.
Genau. Und jetzt für die leicht Angenördeten unter uns, es gibt ja noch solche Begriffe wie Tau, also ne, Tau wirken, also
T-H-A-U.
Danke, ich hab Buchstabierprobleme, danke. Oder sowas wie Leihlinien oder Leihenergie. Dann machen wir schon mal, das ist ja schon mal ein ganz neues, also neues Fass halt auch nicht, aber das ist, glaube ich, immer alles das Gleiche, nur mit anderen Namen belegt wahrscheinlich. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, letztendlich schon. Also den Begriff Tau, den kenne ich, den kannte ich bisher ausschließlich aus dem Silbermond-Regelwerk. Ich weiß nicht, ob der anderweitig auch noch genutzt wird. Ja, Terry Pratchett spricht ja von Taum, also noch mit M hinten dran. Das ist dann im Endeffekt aber, ja, also eigentlich das gleiche in Grün, kann man sagen. Und dann, ja, der Begriff mit den Leylinien, also den gibt es ja in der Realität tatsächlich auch. Also es gibt auch in der realen Welt Menschen, die daran glauben und davon ausgehen, dass man die feststellen und fühlen und irgendwie nutzen kann. Aber warum sollte man den Begriff nicht übernehmen? Der ist ja nett und jeder weiß, was gemeint ist. Also von daher.
Ja. Also eine Frage, hast du den Begriff dafür, oder denkst du, dass diese Magie endlich ist, oder ist das so eine endlose, sich immer wieder aus sich selbst speisende Kraft, nach dem Motto wie so ein Thermogesetz, keine Ahnung, was sowas wie Energie geht nicht verloren, sondern etc. Wie ist das
Ja,
bei dir?
genau. Ja, also wir spielen es in der Art und Weise, dass wir es als also als eine unendliche Ressource betrachten, auf die man zugreifen kann. Wobei, was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich jetzt den ganzen Tag irgendwie von früh bis spät, also fröhlich Blitzschläge verteilen, durch die Gegend marschieren würde, sondern also wir spielen es dann natürlich schon so, dass der Charakter eben halt nur einfach nur ein gewisses Maß an, also an Kraft und Konzentration und Fokus aufbringen kann, also den Tag über, und wenn das
Ja.
verbraucht ist, dann geht halt einfach nichts mehr.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch das, was jemand an Kraft auch aufwenden muss, um überhaupt diese Magie anzapfen zu können. Und die eigene Kraft ist wahrscheinlich endlich. Und die ist irgendwann weg. Also
Ja, es
die Magie um mich herum wahrscheinlich nicht, aber meine Fähigkeit, diese zu nutzen, weil ist anstrengend. Du hebst ja auch nicht den ganzen Tag 500 Kilo dreimal hoch und sagst so, jetzt nochmal 10-mal hinterher.
Genau. Also es wird ja erwartet, dass der Magier sich auf das, was er tut, konzentrieren muss. Also was wir dann halt innerhalb des Spiels natürlich damit rechtfertigen, dass ein Fumble vermieden werden soll. Also sprich, dass der Zauber dann eben anschließend scheitert und möglicherweise halt dann die ganze Umgebung beeinträchtigt, und daher muss er sich konzentrieren.
Macht Sinn. Total.
Und wie ist das mit der Darstellung von so einem, Anführungsstriche, standardmagischen Person, so dem Akademie magischen Personal und so weiter? Wie stellt man das dar? Am besten, dass man, dass quasi der Herr Ritter, der jetzt vielleicht nicht gerade weiß, wer diese Person denn da gegenüber ist oder in der Nähe, trotzdem auch ohne große Worte zu wechseln erkennt, ah, das könnte jetzt so eine magische Person sein. Das könnte so ein Magier sein oder eine Magierin.
Tja, also LARP lebt ja von Klischees. Ich denke, das kann man so sagen. Es gibt halt einfach so bestimmte Archetypen, und je besser man den umsetzt, also umso schneller erkennt natürlich dann auch das Gegenüber, was es da vor sich hat. Also bei einem Magier würde ich halt eben entsprechende Kleidung erwarten, also in irgendeiner Art und Weise verziert mit mystischen Runen und Sigillen. Muss ja nicht unbedingt bodenlang sein, aber einfach halt ein entsprechendes Outfit, also am besten dann auch noch mit einem passenden Hut dazu, einem Stab, einem Gehstock. Also das sind so die Attribute, die ich mir vorstellen würde. Und wenn jetzt dann also ein dermaßen angezogener Charakter aufs Feld läuft, dann wissen im Endeffekt ja dann üblicherweise alle außenrum Bescheid, mit wem sie es da zu tun haben. Das erleichtert die Sache natürlich schon mal sehr.
Du meinst, dass keiner glaubt, das ist ein Heckenpenner? Gut.
Genau.
Die erste Gewandungsregel kommt dir ja zum Tragen. Ne? Jedes gute Kostüm fängt mit einer dummen Kopfbedeckung an. Oder
Ja, das blöde Hut,
ja,
das blöde
genau,
Hut.
richtig,
Das
genau.
blöde
Das
Hut,
blöde
Credo.
Hut-Credo. Ja, jede Gewandung wird besser mit einem blöden Hut, also mindestens einem. Also ich muss zugeben, ich habe sogar 5 Hüte, die ich dann immer mal wieder wechsle, also je nach Situation und Wetterlage.
Also Leute, holt euch Hüte. Ganz wichtig. Meine Bardin würde jetzt sagen,
Ja.
Verhütung ist wichtig. Badum. Entschuldigung. Ich habe nicht gesagt, dass die niveauvoll ist. Ich habe nur gesagt, dass sie dumme Sprüche machen.
Ich bin froh über den explicit Text.
Gar nicht. Überhaupt nicht. Also witzig. Also ich finde zum Klischee Magier gehört ein Hut, Komma, möglichst spitz.
Man kennt jetzt dann natürlich so aus dem, meinetwegen jetzt so aus dem D&D-Rollenspiel, ne? Dann halt auch den Abenteurer, der in Lederrüstung mit zwei Klingen unterwegs ist und dann halt Ja, auch beliebig Zauber verteilt. Ich meine, das kann man natürlich auch machen. Solche Charakterkonzepte gibt es auch. Und also wenn die dann unter sich bleiben, ist ja auch alles fein. Die Probleme tauchen halt dann auf, wenn dann solche Charaktere, die ja dann dahingehend optimiert sind, muss man sagen, halt die, also einfach weniger aufs Spiel, sondern halt auf die größtmögliche Effektivität. Also das heißt, ich möchte möglichst viele Feinde umklopfen. Das ist ja dann letztendlich der Grundgedanke dahinter. Und wenn dann eben der, ich möchte möglichst viele Feinde kaputt hauen, dann eben auf jemanden trifft, der sagt, ich möchte möglichst schönes Rollenspiel, dann gibt es halt Probleme.
Da fände ich es ja mal spannend und Leute, fühlt euch angesprochen, wenn ihr so einen Charakter spielt. Es gibt ja jetzt diese Witcher-Labs auch und wenn ich mir den Witcher so mal angucke, also das war jetzt gerade der spontane Gedanke dazu, der ja so ein Typ ist, der hat vielleicht zwei Schwerter auf dem Rücken, ein langes, ein kurzes und dagegen das und das und er hat auch noch ein paar Zaubersprüche parat. Das würde mich ja mal interessieren, wie das auf Witcher-Labs rüberkommt, weil da verlassen wir so ein bisschen die Pfade des herkömmlichen Fantasy-Labs. Oder ob Witcher in dem Falle irgendwie im Fantasy-Lab irgendwie dumm angemacht werden dafür, dass sie beides machen, nämlich Schwerter schwingend und Sprüche klopfend, also Zaubersprüche klopfend. Also Leute, wenn ihr so einen spielt oder jemanden kennt, der einen spielt und der einen kennt, dann meldet euch doch gerne. Ich wäre interessiert an eurer Umsetzung dazu.
Also ich kenne einen, aber ich, ja, ich könnte ihn mal kontaktieren. Ich sage jetzt den Namen nicht.
Ja, nee.
Aber die Gruppe ist jetzt bisher zweimal auf Cons von meiner Stammorga gewesen und es hat sich tatsächlich sehr gut vertragen.
Ah ja,
Die haben
siehste.
aber auch also sehr, also haben sich da eher, ja, weiß nicht, wie sie sonst spielen. Also es war halt eher so ein bisschen defensiv, also schon eher zurückhaltend, aber es hat super gepasst. Also sie haben auch ganz grandios ausgesehen, also wirklich, wirklich wie aus dem, mir aus dem PC-Spiel rausgezogen. Echt klasse. Und ja, also es war sehr verträglich. Es war ein sehr angenehmes Spiel.
Okay. Aber da halt auch wieder wahrscheinlich Wert legen auf sauberes, deutliches Anspielen, Ausspielen
Ja,
und die
ja.
deutliche Darstellung, ach, jetzt wirke ich wirklich Magie und nicht mal eben so aus dem Handgelenk, wie Spider-Man sein Web irgendwie verschießt, nochmal eben schnell Feuerball hinterher. So
Nee.
stelle ich mir das halt vor, dass es halt dann auch wirklich sauber auch beim Mitspieler ankommt oder Mitspielerin ankommt, die dann sagt, ah, ich wurde gerade angezaubert oder irgendwie so. No.
Nee, es war wirklich super gemacht. Also
Ja.
keine Beschwerden.
Als jemand, die mit Zaubersprüchen immer irgendwie struggelt, ich habe mir mal ganz viele Sachen angehört und es gibt ja nun verschiedene Ansätze zwischen, ich mache mal so einen ganz fluffigen, geschwungenen Vierzeiler auf Deutsch, quasi schon fast so wie deutsches Liedgut, ne, so mit so einem A-B-A-B-Reim oder irgendwie so. Oder auch mit diesem Pseudolatein, was wir, glaube ich, damals aus, was war das, Dragonsys, kennen. Das war so ein Regelwerk, falls das jetzt noch keiner mehr kennt, wo die Zaubersprüche fix waren, wo es für jeden Zauberspruch einen festen Spruch gab, und jeder wusste oder jeder halbwegs wusste, ah, das kommt jetzt auf mich zu. Hast du da einen Favoriten, wie du Magie verbal umsetzt?
Also da ich eben den klassischen Akademie-Magier-Typus spiele, habe ich mich an Latein gehalten. Also jetzt also dann tatsächlich an richtiges Latein und habe mir da eben eine Spruchliste zusammengestellt, die ich dann halt auswendig gelernt habe.
Ja,
Und dann
schmeißt du,
eben die.
ja,
Ja?
Entschuldigung, schmeißt du dann die Deutsche, also für den Nicht-Lateiner unter uns, Lateinerin unter uns, wenn ich dir gegenüberstehe, ich habe Latein irgendwann nach einem Jahr abgebrochen und würde da wahrscheinlich ein bisschen doof stehen, sagen, hä, was meinst du jetzt? Schmeißt du dann die Wirkung des Spruches dann noch auf Allgemeindeutsch hinterher?
Ja, also muss ich ja dann in dem Fall auch, weil, wie du schon sagst, ansonsten wüsste mein Gegenüber ja überhaupt nicht, was er sie jetzt tun soll. Von daher.
Hast du da mal ein Beispiel, wie so ein Lateinspruch klingt?
Ja, könnte ich jetzt einen aufsagen. Der ist dann allerdings halt auch noch mit der entsprechenden Intonation, ne? Weil
Ja,
das,
klar.
also das gehört dann zumindest für mich dann halt dazu, dass man den Spruch dann eben nicht einfach nur jetzt dann runterbetet, sondern da eben halt dann noch ein bisschen Betonung reinlegt, also damit dann halt das Gegenüber dann auch genau merkt, Okay, also hier wird jetzt gezaubert, ich gehe mal einen Schritt zurück, ne, zum Beispiel.
Genau, also Leviosa und nicht
Ja,
Leviosa.
genau. So,
Okay, ja.
ja, dann könnten wir mal einfach mal so einen Analysezauber. Moment. Nihil est difficilius. Quam a consuetudine oculorum mentis abducere. Veritas tam etsi jucunda non est, mihi tamen grata est. Zum Beispiel.
Krass, ich habe nichts verstanden.
Ich schon, ich schon, aber.
Sowas wie Veritas, wo ich denke, okay, das heißt irgendwie wahrscheinlich Wahrheit oder irgendwie sowas. Und
Korrekt,
dann
ja.
mache ich mir so einen ganz, ganz schlimmen Reim drauf, was das vielleicht heißen könnte. Klingt aber sehr spannend. Wo hast du diesen Skill her, dass du das dann halt auf Latein so wahrscheinlich auch grammatikalisch korrekt irgendwie raushaust?
Ich hatte es in der Schule. Ich habe
Nicht.
tatsächlich meine ganzen Lehrbücher von damals noch zu Hause. Ich habe die nach der Schule nicht weggeschmissen, die sind alle noch da. Also Grammatik, die ganzen Übersetzungstexte etc. Ja, und wenn ich wenig Zeit hatte und dann aber dringend für einen Zauber einen Spruch gebraucht habe, dann muss ich sagen, dann habe ich auch schon geschummelt, indem ich dann einfach das Lehrbuch aufgemacht habe, dann habe ich mir eine passende Passage rausgesucht, also in dem, wo es dann halt thematisch um etwas ging, was mit dem Zauber zu tun hatte, und dann habe ich mir die Textzeilen einfach rausgeschrieben. Das ist dann die ich brauche schnell was Methode.
Alles klar. Witzig, da wäre ich schon mal aufgeschmissen. Wie stehst du deutschen Zaubersprüchen gegenüber, die jetzt halt nach dem Motto, ja, so ein Vierzeiler oder so haben? Was würde für dich dafür oder dagegen sprechen?
Also ich finde es grundsätzlich absolut akzeptabel. Was ich halt erwarten würde, ist, dass man den Eindruck hat, dass die betreffende Person doch irgendwie eine Art von Formel aufsagt und sich nicht gerade irgendwas, sag ich jetzt mal, frei aus der Nase zieht und dann jetzt also einfach mal irgendwas fröhlich drauf losformuliert, sondern dass sich derjenige halt vorher ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat und sich dann eben einfach Texte festgelegt hat. Was ich auch schon gehört habe, ist, in Reimform.
Meine ich,
Das fand ich auch durchaus gut.
Hat den Vorteil, dass man vielleicht die Wirkung nicht hinterher schmeißen muss.
Klar,
Wenn,
in dem
also,
Fall sparst du dir das natürlich.
ne, wenn jemand
Ja.
einen Feuerball schmeißt und von wegen, ah, mögest du brennen und hier und blups und so, und dann wird das vielleicht dem Rezipienten hin auch irgendwie klar, dass er jetzt vielleicht in Flammen stehen müsste.
Ja. Genau. Aber was ich auch schon mal gehört habe, ist allerdings dann halt so ein bisschen zwiespältig. Das ist schon etliche Jahre her. Da hat jemand also Mantras aus dem Hinduismus verwendet. Da gibt es halt dann doch, also halt für verschiedene Gottheiten, ja, dann zahlreiche Mantras, die denen dann halt zugeordnet sind. Und letztendlich ist das aber ja dann, muss man ja so sagen, halt dann einfach, das sind ja dann Gebete halt aus einem anderen Kultur- und Religionskreis, und das sehe ich halt ein bisschen schwierig, weil ja, jetzt so ich sage jetzt mal, der Erzkatholik würde sich jetzt wahrscheinlich auch nicht freuen, wenn halt jemand anders dann ja, Gebete verwendet, die sich halt dann stark christlich anhören zum Beispiel, ne, oder irgendwelche Zaubersprüche. Also von daher würde ich das jetzt zum Beispiel persönlich nicht tun, aber es ist Geschmackssache.
Ja, klar, also vielleicht jemand aus dem Kulturkreis kommt und sagt, finde ich jetzt uncool. Könnte ich
Das Problem
verstehen.
der Realreligion.
Ja, genau.
Ja. Also am besten vielleicht der Tipp an MagierInnen-Aspiranten, das auf der Fantasy-Schiene zu lassen. Also es gibt auch Leute, die machen so Kauderwelsch, ne? Und machen halt irgend so eine Fantasiesprache, Hauptsache sie ist laut und eindrucksvoll und mit viel Handbewegung und Körperbewegung begleitet, und das hat wahrscheinlich auch Effekt, weil ich glaube, wenn mir da jemand gegenübersteht und so große Wirkergesten macht und mich dabei fixiert, und ich würde dem, glaube ich, alles abkaufen, wenn das in der richtigen Intensität stattfindet und vielleicht in einer Sprache funktioniert, die ich gar nicht kenne. Ich habe am Wochenende eine Orkin kennengelernt. Ich spreche halt, gemerkt, ich spreche kein Wort Orkisch. Und wenn die jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen Zauberwirkende wäre und auf einmal anfänge mit irgendwas, was in den nächsten Jahren, was, naja, so, keine Ahnung was, und dann würde ich einfach nur nicken und tot umfallen wahrscheinlich und sage, jo, nehme ich dir ab, einfach mal aus Prinzip.
Ja, wenn da die entsprechenden gutturalen Grundlaute dazu kommen, dann ist es absolut glaubwürdig.
Wahrscheinlich. Ich habe immer nur gemerkt, ich scheue mich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, also Magie und ich, wir sind noch nicht so richtig warm geworden, weshalb ich meistens immer nur Theoretiker spiele und sage, ich werde dir nichts wirken. Ich kann nicht zulabern, vielleicht mit Hintergrundgedöns. Und lasse da so ein bisschen die Naturwissenschaftlerin in mir rauskommen. Aber dann, ich glaube, dieser Anspruch an einen selber kann das ganz schön versauen. Dieses, es muss irgendwie toll klingen, es muss durchdacht sein, es muss auch der Reim. Ich glaube, wenn man selber reimt, dann klingt jeder Reim, den man selber kreiert, immer ein bisschen platt und alle anderen sagen, hey, das fand ich gut oder das klang gut. Ein bisschen so wie beim Liederschreiben. Nur mein Tipp an mögliche SpielerInnen, die gerne Magie spielen würden, traut euch, macht das einfach. So, da, ne? Raus aus dem Kopf und rein ins Machen. Und der Rest ergibt sich dann wahrscheinlich.
Ja, man kann ja auch einfach, also wenn man jetzt mit dem Magiespiel anfängt, also man kann ja auch erstmal ausprobieren, also was klappt für einen selbst, also und was klappt für die Umgebung, ne? Also was wird so am besten aufgenommen. Da kann man ja auch experimentieren, also der Charakter muss ja nicht sofort, wenn ich jetzt anfange, den neu zu spielen, der muss ja nicht sofort, also 100% sein. Das war meine auch nicht, sondern man findet sich dann da halt so rein, testet, was kommt einfach gut und dann verbessert sich das halt einfach auch stetig.
Wie ist denn das, weil du sagst anfangen, was wäre denn so eine, also was braucht man denn überhaupt an Gewandung für so eine magische Person? Also nehmen wir jetzt mal wieder die Akademie-Magierin. Was wäre denn so eine Anfangsgewandung, wo man dann auch aber trotzdem noch sagt, als beobachtende Person, ja, das da drüben, das ist eine Magierin. Was braucht's am wirklich, als wenn ich damit anfange, als Ausrüstung für eine Magierin?
Also wenn ich jetzt den Charakter einfach nur mal, ja, halt quasi jetzt neu anfangen möchte und dann weiß man vielleicht auch noch nicht, ob es einem dauerhaft taugt und ob man dabei bleibt. Ich würde mir einfach erstmal eine halbwegs günstige, lange Tunika bestellen. Halt vielleicht gleich was bis zu den Knöcheln geht, wo die Ärmel ein bisschen weiter geschnitten sind. Dann halt noch eine farblich passende Gugel dazu. Und also was tatsächlich ganz gut funktioniert, ist weißes oder so, ja, ich sag jetzt mal so naturfarbenes, etwas breiteres Geschenkband zu kaufen. Also halt, was dann jetzt nicht so arg glänzig ist, also jetzt nicht so der Ultrasatin, sondern so ein bisschen matter. Damit Stoffmalfarbe, also fröhlich Sigillen und Glyphen draufmalen und das dann eben halt einfach zum Beispiel an den Ärmel säumen und dann eben so am Rand von der Kugel aufnähen und dann hast du schon mal eine recht ansprechende Klamotte zusammen.
Und Hut denn einfach eine Bunthaube oder irgendeinen blöden Strohhut, den ich finde, oder was wäre denn da so passend?
Ja, Bunthaube halt zum Drunterziehen. Also Bunthaube drunterziehen ist grundsätzlich immer gut. Also damit mit Bunthaube sieht einfach jeder bekloppt aus. Das ist einfach ein Merkmal dieser Kopfbedeckung. Niemand sieht mit Bunthaube würdevoll aus. Also wenn er jetzt nur alleine die Bunthaube aufhat. Also es ist einfach ein Muss und da halt dann noch einen Hut drüber. Das können ja auch verschiedene Hüte sein. Also wenn man jetzt gar nichts anderes findet, dann kann man ja auch erstmal ein farblich passendes Barett anziehen zum Beispiel oder halt einfach nur so eine ganz einfache Wollkappe. Das ist dann halt immer noch besser als gar kein Hut.
Auf jeden Fall, okay. Profi-Tipp, diese Gewalkloden-Geschichten auf dem Kopf, die sehen total toll aus, die fangen aber bei einer gewissen Wärme an zu jucken und zu kratzen. Und dann freut man sich auf so eine dumme Bunthaube, die da drunter ist und dann vielleicht die Haut ein bisschen schützt. Ich habe da schon so einige Leute fluchen und kratzen sehen und am liebsten ihren Hut in die Ecke schmeißen wollen, weil sie sagten, das ist unangenehm. Ne? Also für die paar Minuten, die man ihn vielleicht am Mittelalterstand dann aufhat, geht es ja. Aber manchmal ist da noch ein bisschen Stroh mit drin und dann kratzt es hier und piekst es da. Alles schon erlebt. Von daher, ich finde auch, ich unterstütze den Antrag einer Bunthaube auf jeden Fall als Grundausstattung mitzuhaben. Drunter ziehen geht immer und weglassen geht halt auch immer, aber damit sieht man schon mal halbwegs angezogen aus. Egal, was man eigentlich für eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, Bunthaube ist super.
Okay. Gibt es so allgemeine Kleidungsvorschriften mit Thema Codex Albericus aus dem DSA oder ähnliches, wo man sagt, wenn du gar keine Ahnung hast, also es gibt natürlich das LabWiki, an dieser Stelle, hallo liebe Freunde des LabWikis, wir sind da nämlich schon drauf gesprochen worden, hey, sag mal, warum habt ihr denn nicht folgende Sachen aus dem LabWiki noch zusätzlich erwähnt? In diesem Ding grundsätzlich das LabWiki immer die erste Anlaufstelle. Natürlich den Codex Albericus, so als aus, wenn ihr aus Aventurien oder in DSA-Magie darstellen wollt. Aber sonst irgendwie noch so eine generelle, wo man sagt, ja, okay, da könntest du noch Informationen herbekommen, wie es aussieht. Vielleicht ganz woanders außerhalb des Lab generell.
Naja gut, so ansonsten der klassische Magier-Archetypus, das dürfte halt ganz einfach Gandalf sein, denke ich mal. Also kennt in der Zwischenzeit, glaube ich, auch wirklich jeder.
Ich brauche also den Weihnachtsrauschebart.
Ja, nicht zwingend. Ich meinte damit jetzt eigentlich so insgesamt das Erscheinungsbild halt mit dem spitzen Hut und dann der sehr weitärmeligen Robe und Stab, also den Bart bräuchte es jetzt für mich nicht unbedingt. Also ich hätte jetzt auch Schwierigkeiten damit.
Mhm. Ja. Was hältst du von großen, schweren Magiebüchern? Soll man da so die mitführen und so seine Sprüche reinschreiben? Oder ist das ein nettes Add-on?
Also das kann man machen, ja. Muss ja nicht unbedingt groß und schwer sein. Also ich zum Beispiel, ich schleppe tatsächlich eins mit mir rum in einer Umhängetasche. Und wenn ich dann so bestimmte Sprüche anwende, dann packe ich eben dazu dieses Buch auf, schlage das auf der entsprechenden Seite auf und rezitiere halt dann daraus dann halt entsprechend auch noch stockschwenkend und ich sage jetzt mal Arme wedeln, dass sie jetzt dann leicht übertrieben formuliert, damit man eben halt auch noch dann so optisch dann was dazu macht, also nicht nur den Spruch aufsagt, sondern eben auch noch eine schauspielerische Einlage dazu bietet. Mhm. Aber es ist jetzt kein, würde ich jetzt nicht als Muss sehen. Also ich mache es halt, weil es mir gefällt, aber das heißt ja nicht, dass es andere deswegen auch tun müssen.
Ja. Weil wenn ich jetzt so eine Magieadeptin darstellen wollte, die jetzt unter dir vielleicht lernt, so, ist das ein Klischee, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur sitzen und halt auch schreiben und solche Sachen tun? Gehört das für dich dazu?
Also Schreiben und Hausaufgaben gehören dazu. Ich habe das bei einem Lehrling auch schon gemacht, also der hat dann eben auch Aufgaben gestellt bekommen, musste sich dann was dazu ausdenken und halt, ja, was dazu aufschreiben und es dann zur Korrektur abliefern. Oh Gott. Aber wir haben dann natürlich auch Live-Anwendung geprobt. Also wie zum Beispiel hier hast du einen vorbereiteten Fokusgegenstand und jetzt mach doch da mal Folgendes drauf. Mhm.
Es ist ja unter den technikbegabten Menschen auch eine Herausforderung, weil viele ja auch irgendwie was darstellen wollen. Die haben dann irgendwelche Sachen im Ärmel, die Sachen verschießen. Also so irgendwelche Art Bolzenschussgerät, hätte ich gesagt. Also so ein Feuerball-Schleuderding im weiten Ärmel und damit schießt du Bällchen auf Leute. Oder du hast da irgendwie was Licht macht und so weiter. Benutzt du auch so Gadgets, die die Darstellung in der Magie visuell oder irgendwie sonst irgendwie unterstützen?
Mhm. Ich beschränke mich dabei allerdings auf Licht. Also ich habe jetzt so keine Gerätschaften, die irgendwelche Dinge verschießen. Ich hatte mich zwar auch schon mal nach sowas umgeschaut, habe aber dann festgestellt, dass es in den allermeisten Fällen sehr, sehr kostspielig ist. Und also ich bastel zwar gerne, aber ich bin da jetzt nicht so geschickt, dass ich mir sowas selber bauen könnte. Mhm. Also von daher, wer sowas hat und wer sich sowas bauen kann, also super Sache.
Ja.
Ich habe es nicht, aber ich habe halt dann zum Beispiel so kleine LED-Lämpchen, die man sich dann eben halt ungesehen irgendwo hinstecken kann, also in Armstulpen, Handschuhe etc., sodass die dann halt so von unten rausleuchten. Mhm. Also sowas nutze ich schon. Oder dann eben so die klassischen, diese klassischen Rauchkugeln.
Ja.
Die sind auch heute noch super, also finde ich zumindest.
Gut. Aufruf Nummer 2 heute. Leute, die basteln können und Gadgets herstellen für Magiedarstellung. Meldet euch doch mal. Ich wäre super interessiert daran, wo die Technik heute schon überall ist. Also von manche haben ja so dieses schnell entflammbare Zeug irgendwie in der Hand, ohne sich dabei in eine lebende Fackel zu verwandeln. So auch aus Sicherheitsaspekten. Mich würde super interessieren, was alles geht und wie andere Leute vielleicht mit technischen Hilfsmitteln Magie darstellen. Meldet euch bitte. Wär mega. Punkt. Wär mega.
Ein Thema haben wir noch nicht angesprochen, was aber trotzdem irgendwie so ein Damoklesschwert über der Magiedarstellung ist. Das böse Regeln im LARP. Es gibt ja die zwei Regeln des LARP grundsätzlich, die so auch der Standard sind mit, wenn du angespielt wirst, spiel irgendeine Reaktion, aber spiel. Und wenn du etwas spielst, dann spiel so, dass der andere es irgendwie versuchen kann zu verstehen. Und ja, also das sind so ganz grob die zwei Regeln mit Aktion, Reaktion aus dem Impro-Theater, ausspielen und anspielen. Genau. Aber sonst Regeln in der Magiedarstellung, was sagt ihr? Ist das sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Sollte man es eher weglassen?
Ja, wer möchte zuerst?
Fang du.
Du bist der Gast.
Also ich habe, also früher, das klingt immer so blöd, also sagen wir mal so noch vor 15 Jahren, also ausschließlich nach Regelwerk gespielt, habe dann aber festgestellt, dass es das eigentlich nicht braucht. Also weil ich dann eben angefangen habe, nur noch auf du kannst, was du darstellen kannst, Veranstaltungen zu gehen. Und da läuft es dann einfach ohne Regeln und es funktioniert, wenn man sich eben einfach da bei der Darstellung ein bisschen Mühe gibt. Mein letztendlich ist Magie halt, was muss man jetzt so sagen, also im LARP halt was sehr Mächtiges. Also wenn ich jetzt einen Bogenschützen spiele, dann muss ich mein Gegenüber treffen, also trotzdem halt immer noch real treffen mit dem Pfeil. Wenn ich einen Krieger spiele, dann muss ich mein Gegenüber mit dem Schwert oder mit welcher Waffe auch immer, also real treffen. Der Magier muss das nicht, also der kann halt auch in zweiter und dritter Reihe stehen und muss im Endeffekt einfach nur auf jemanden deuten. Also was dem Ganzen natürlich eben auch eine große Macht verleiht, also muss man ja dann so sagen. Und von daher würde ich dann eben einfach erwarten, dass er dann eben wenigstens die Darstellung entsprechend ist. Also das heißt, dass derjenige länger zaubert, also dabei eben gestikuliert, die Stimme moduliert etc., damit dann eben derjenige, der getroffen werden soll, auch schon gleich Bescheid weiß, okay, also irgendwas passiert jetzt. Und weil er dann natürlich auch auf diese Art und Weise die Möglichkeit hat, vielleicht doch noch irgendwelche Gegenmaßnahmen einzuleiten. Mhm. Weil wenn ich jetzt geschlagen werde, dann kann ich halt blocken. Wenn auf mich irgendwas abgeschossen wird, kann ich versuchen auszuweichen. Wenn jetzt aber halt einfach nur auf jemand auf mich deutet, kann ich halt genau gar nichts machen. Und von daher muss dann eben einfach die Darstellung entsprechend sein, damit dann derjenige, der attackiert wird, zum Beispiel halt dann einfach einen Schritt nach vorne macht, den Magier mit dem Schwert am Handgelenk erwischt und zack, ist die Konzentration unterbrochen und das war's dann.
Ja.
Kann man dann halt letztendlich mit dem Blocken vergleichen.
Mhm. Wo du das gerade sagst, unterbrechen. Wird das heutzutage noch gemacht, dieser Schutzkreis? Du hast halt irgendwie so eine tote Katze am Band und schleuderst die überm Kopf und dann hast du so ein Schutzgedöns. Wird sowas...
Eine tote Katze?
Nein.
Das kann auch ein Pudel sein.
Bitte?
Irgendwas, du bindest halt... Du hast halt
wo seid ihr falsch abgebogen im 90er-Lab? Wirklich?
Ich erinnere mich halt noch, das ist so Schutzkreise oder während des... Dann stand da jemand, halt rezitierte und wedelte halt mit so einem irgendwas am Band und dann, ne, und dann, das ist da, kann dann keiner rein.
Ist das? Ja, das gibt's noch. Das ist dann halt auch noch so ganz klassische Silbermondzauber, also zum Beispiel. Also das gibt's schon noch. Also ich mach's nicht. Ich habe keine tote Katze, noch keinen Pudel am Band, die ich dann schwingen könnte. Auch kein Hühnchen. Also ich mach's nicht, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ist natürlich dann auch effektiv. Also wenn man nicht verprügelt werden möchte, dann kann man sowas gerne machen.
Ich stell mir gerade so ein lebendes Huhn am Band vor. Weißt du?
Dann weiß ich. Ja.
Mein Huhn nimmt Flugstunden. Das ist wird gleich zum Schutz. Entschuldigung. Genau. Ja, also spannend. Das ist ja schon alles. Ich hab immer noch so viele Fragen, aber wir wollten das ja heute ein bisschen kürzer halten und erstmal nur einen kurzen Einblick in generelle Magieanwendung heute machen. Das heißt, wenn ihr gerade zuhört und selber einen Magiewirker habt, der irgendwie Druide ist oder Schamane ist oder Hexe oder Fee oder auch Kleriker oder aus dem Zwergenreich oder dem Elbenreich irgendwo herkommt und ihr mal speziell was zu Magie machen möchtet oder hier mit uns bequatschen möchtet, schreibt uns gerne unter alleslab@posteo.de. Der Tom kümmert sich um die Zuschriften, der freut sich total, wenn er Post kriegt. Deshalb, wir wollen ja noch weitere Magie-Sendungen machen und sind sehr gespannt auf Zuschriften. Es gibt da ja noch so viel. Wir wollen das nicht alles an einem Tag raushauen.
Vor allem, ihr wollt keine 8 Stunden von mir.
Nein.
Ja, wahrscheinlich möchte das niemand.
Genau. Dann bedanke ich mich für, dass du dabei warst, liebe Tina. Uns Rede und Antwort gestanden bist, den Zuhörenden natürlich auch etwas Erleuchtung gebracht hast, vielleicht oder etwas Erinnerung oder vielleicht doch ein Schmunzler. Genau. Dann würde ich hier den Sack quasi zumachen, wie man es so schön sagt.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne, danke, dass du hier warst.
Ich hatte Spaß.
Alles klar.
Ich nehme mir die Katze am mit.
Ja, unbedingt. Oder? Ja.
Das Huhn, ja. Genau. Toll, jetzt stelle ich mir die ganze Zeit dieses Gummihuhn am Band vor.
Das ist dein Problem. Genau.
Danke.
Wenn ihr das habt.
Gut.
Gut, dann sehen wir uns bis bald.
Bis bald.
Auf den nächsten Abend.
Jo.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.